Hallo Robert, mit Hund im Arm.
Das dumme Tier lässt sich vor allen Dingen alles gefallen und denkt, ich könnte den jetzt erwürgen und er würde
Also
sich trotzdem freuen.
für alle Tierliebhaber wäre das gerade ein ganz fatales Bild gewesen. Aber Prince gefällt es einfach nur, etwas kräftig geknuddelt zu werden.
Ja, solange wir berührt wird, ist alles okay. Wenn das aber aufhört, dann hängt der Hammer schief.
Ja, das ist wie bei Mephisto, Hauptsache irgendwo anfassen. Und wenn es noch so ein Buch auf dem Kopf ist.
Genau, und dann ja nicht aufhören, wenn man dann mal schon dabei ist. Ansonsten
am besten die Hand wieder zurückziehen mit der Pfote, so, na, meine, mach weiter.
Don't leave me. Ach ja, naja. Zum Thema.
Du willst einen Harteinstieg heute?
Naja, mir geht das immer wieder durch den Kopf. Ich hatte auch letztens, als meine Eltern da waren, hatte ich ja mal diese, wo waren wir da? Ach nee, die Eltern waren nicht da. So ein Quatsch, ich habe ja meine Eltern besucht. Anderswo.
Du warst
in Europa.
Ja.
Und als ich in Inverness war, in Inverness haben wir Fort George besucht. Was eins der berühmtesten Forts anscheinend in Großbritannien ist, nie eingenommen, bla bla bla. Und auf jeden Fall kam ich da ins Quatschen mit zwei Veteranen aus dem, naja, die waren nicht mehr vom Zweiten Weltkrieg, aber die waren von späteren Einsätzen der Briten und haben mich mit denen unterhalten und dann haben die mich auch noch gefragt, wo hast du gedient? Und ich habe dann erstmal gesagt, nein, ich bin Dienstverweigerer. aber die Unterhaltung ging dann in was Interessantes, weil ich denen dann auch sagte, dass ich das eigentlich interessant finde in Britannien, wie oft du dort Museen besuchen kannst, die dieses ganze Ding mit Kriegen und was sich in der Vergangenheit abgespielt hat, eigentlich befassen. Und ich das traurig finde, dass das in Deutschland eigentlich nicht so der Fall ist. Naja, für bestimmte Zeiten. Sagen wir es mal
ja,
so. Geschichtliche Zeiten.
Doch.
Na doch, also zumindest doch. Aus meiner Sicht, aus meiner Erinnerung, habe ich denen gesagt, ich finde, das ist das in Deutschland nicht so, wie man das zum Beispiel in britischen Ländern sieht. Und um jetzt den Übergang zum Thema zu finden, das ist, glaube ich, also für die Zuschauer, das Thema ist, wie hast du das aufgeschrieben gehabt? Das fand ich gut.
Ob nach 80 Jahren ein Reset passiert ist und wir
der
Rassismus wieder erstarkt.
Und das fand ich dann interessant mit dieser Unterhaltung. Das erinnerte mich dann sofort an diese Veteranen, dass sie das noch wertschätzen und ihrer Familie mehr oder weniger erzählen und diesen Umgang haben. Und das Interessante an dieser 80 Jahre ist ja, was ist eine menschliche Generation? Ich glaube, das ist definiert als 24 oder 28 Jahre.
Genau, nach vier Generationen ungefähr, Pi mal Daumen, sagt man in dieser Generation Swap.
Vergessen, genau.
Vergiss es. Darf ich kurz zwischenfragen, wie alt waren die ungefähr? Weil in den 80er Jahren war ja der Falklandkrieg.
Ja, die Veteranen, ja, der eine war dabei, der hat richtig davon geredet mit dem Falklandkrieg. Also der
okay,
war,
weil
die
das
waren
war ja Argentinien
bestimmt,
gegen Großbritannien.
Ich würde mal sagen, die waren so 70er Jahre Baujahr.
Also 20er,
definitiv.
30er
nicht,
waren die.
Genau. Und ich habe mich da auch dran erinnert, wie oft ich mich mit meiner Urgroßmutter unterhalten habe, die Wurzner und die Dresdner Uroma. Die eine ist 1901 und die andere 1900 geboren und haben damit zwei Weltkriege miterlebt und gesehen, wo das hinführen kann, den Verfall der Weimarer Republik etc. Und da ist es mir halt in der Unterhaltung aufgefallen, wenn ich mir jetzt zum Beispiel in Nordamerika das ansehe, die Leute werden hier nicht so alt. Und die Großeltern haben nie so das Verhältnis mit ihren Enkeln, meines Erachtens nach, um sich über solche Themen hier zu unterhalten oder dass die überhaupt mal in eine Unterhaltung in dieser Art einfließen. Und wenn du dir dann überlegst, diese vierte Generation, das ist das so, wo du sagst, okay, die erste Generation hat das alles miterlebt und kann das noch, gibt es definitiv ihren Kindern weiter. Bei den Enkeln wird es schon, fraghaft, ob da was mitgeteilt wird. Und die Urenkel, ob die überhaupt kennenlernen und die dann alt genug sind, um eine Unterhaltung zu haben über solche Themen, ist auch wieder so eine Frage, weil als Kleinkind, wenn du 7, 8 Jahre alt bist und noch vielleicht dieses Verhältnis zu der vierten Generation hast, ich glaube, da interessiert dich diese Unterhaltung nicht.
Also, mein Großvater war 6 Jahre, als er vor den Panzern geflüchtet ist.
Mhm.
Auf der einen Seite standen die Deutschen, auf der anderen die Russen und haben über die Autobahn geschossen. Das ist das, was er mir immer wieder sehr eindrücklich erzählt, dass sie mit dem Leiterwagen geflüchtet sind. Und das ist ein Thema, was er gar nicht besprechen kann. Also das ist für ihn unwahrscheinlich schwer. Das kommt immer noch dazu. Es gibt ja genügend Zeitzeugen, die nicht darüber sprechen können, weil es sie emotional so mitnimmt. Und es gibt wenige, also immer weniger, also Margot Friedländer, wenn man das jetzt, also sagen wir mal, du kannst ja Rassismus und Antisemitismus kann man ja quasi zusammenpacken, weil das die Sachen sind, die damals
ja
immer mitgegeben werden, die werden immer von den Zeitzeugen mit angesprochen. Und naja, es gibt halt weniger. Heute sollte der Sohn von meiner Frau einen Demokratietag haben. Das sollte irgendwie gewählt werden. Also die sollten quasi, also sie sollten wählen, die Parteien, die zur Landtagswahl, zur Wahl stehen, sollten sich damit vorher befassen, mit den einzelnen Programmen. Das sollte so richtig geführt werden. Und dann sollte ein Zeitzeuge noch darüber sprechen, wie das damals so war, 33, 45. Und das ist leider ausgefallen heute komplett, weil alle Zeitzeugen und die Ersatzzeitzeugen sind krank geworden. Na, man spielt halt jetzt immer wieder, naja, mit der Gefahr, die sind halt alle Ende 80, 90, gehen in die 100. Margot Friedländer als zum Beispiel die Zeitzeugin, die sich mit ihren 100 Jahren, oder was sie jetzt, 103, ist sie schon 100? Asche auf mein Haupt, dass ich nicht aus dem Hut weiß, sich massiv dafür einsetzt, dass Demokratie und Rassismus nicht zusammengehören. Das ist immer, Rassismus schließt immer Demokratie aus. Und ja, es werden immer weniger davon erfahren, wie es tatsächlich war. Aber es macht einen Unterschied, es eben genau, wie du sagst, ne, von seinen Großeltern oder jemand, der deine Eltern oder Großeltern sein könnten, direkt erzählt zu bekommen, als es dann aus einem Buch zu lesen oder von einem Lehrer vermittelt zu bekommen. Weil wenn ich den Mensch vor mir sehe, dann hat er ja Emotionen. Und wie gesagt, mein Großvater kann nicht drüber sprechen. Also er weiß das alles noch. Also es war für ihn so prägend mit 6 Jahren, dass er genau weiß, wie das im Krieg war. Den Rassismus würde weniger mitbekommen haben. Also ich bin auch ehrlich, ich habe nie mit ihm darüber gesprochen, wie er diese Zeit im Dritten Reich erlebt hat, weil ich habe immer gemerkt, wie sehr es ihn mitnimmt und wie unwahrscheinlich es ihn bewegt. Also man muss die Kraft haben, das zu tun. Und das ist ein bisschen schwierig, weil wir jetzt an eine Stelle kommen, in der Geschichte, in der das ganze Thema diese 80 Jahre geknackt hat. Und es wird wieder mehr. Und das ist, finde ich, gefährlich, weil wir sagen das ja ganz oft bei uns im Podcast, alle 100 Jahre wiederholt sich das Ganze.
Naja,
das ist irgendwie nicht erstrebenswert, ne?
Ich würde jetzt mal sagen, pauschal, da wirst du mir vielleicht nicht zustimmen, aber da gibt es für mich zwei, eigentlich zwei Gründe für das Ganze. Der erste Grund ist, dass Menschen ein Problem haben, mit Geschichte klarzukommen. Und das sieht man zum Beispiel in den USA als krasses Beispiel, was sich da in den letzten paar Jahren abgespielt hat, dass die zum Beispiel diese Statuen vom vom Bürgerkrieg entfernen. Und eigentlich ist das für mich eine Anmaßung, weil man die eigene Geschichte des Rassismus, der in dem Land war, verleugnet. Und zweitens, dass es aus den Schulstoffen,
ne?
Genau, es wird wegradiert und das ist genau diese Sache, wo man das auch, das hast du auch in der Sowjetunion gesehen zum Beispiel, da war genau dasselbe, wenn diese Kulte entstehen, dass man diese vorherigen Sachen, die eigentlich gedanklich davor schützen müssten oder gedanklich vor diesem sozialen Verfall schützen müssten, dass man die aus der öffentlichen Szene nimmt. Und das Zweite ist, also das ist erstens für mich das Geschichtliche und dass man damit eigentlich im Einklang stehen muss. Ich glaube, in Deutschland ist das noch relativ adäquat, was uns in der Schule beigebracht wird. Ich weiß nicht, wie das heutzutage ist, aber bei uns damals, als wir in der Schule waren, wurde das ganze Ding recht ordentlich und offen behandelt und dadurch haben wir ein gewissermaßen ein anderes Verständnis dafür aufgebaut. Das zweite Problem, was ich sehe, was sich heutzutage abspielt, ist, dass man sich über Rassismus in diesem Sinne zwar in der Öffentlichkeit aufregt, aber es auch dazu kommt, dass bestimmte Meinungsfreiheiten eingeschränkt werden in der Aussagemöglichkeit. Und worauf ich hinaus will, ist, selbst wenn es Gruppen gibt, die rassistisch veranlagt sind und sich rassistisch äußern, dann darf man diese jenen Gruppen eigentlich nicht verbieten und denen versuchen, die Aussage die Aussage zu vermeiden oder die zu streichen, sondern die Aussage muss eigentlich zugelassen werden, damit der normale Bürger darüber diskutieren kann. Genau, und das ist nämlich das Problem, was ich heutzutage sehe. Diese Erstarkung spielt sich gerade ab, weil Regierungen versuchen, bestimmte Aussagen zu unterschlagen oder zu verbieten oder komplett in den Hintergrund schieben und damit nicht mehr den öffentlichen Diskurs oder die öffentliche Diskussion zwischen Menschen zulassen. Und desto mehr man in diese Art der Auseinandersetzung, der friedlichen Auseinandersetzung einschlägt und die verbietet, desto mehr erschafft man eigentlich das Umfeld, in dem solcher Rassismus wachsen kann.
Ja, weil man zumindest um das aufzugreifen, ich habe da heute witzigerweise, ich habe das nie aktiv gemacht. Ich sage immer, ich habe heute erst was in einem Podcast dazu gehört, wo genau ein Zitat war von einem, also nicht Meinungsforscher, sondern von so einem Medienforscher. Und der eben sagt, das Problem, ja, es gibt ja Äußerungen, die sind strafbar. Die fallen unter die Strafbarkeit, weil sie die Menschen verletzen, weil sie zu Hass oder zu Gewalt aufrufen. So. Das ist in Ordnung. Das Problem ist aber, dass man, was du sagst, und da musste ich ganz schön mit mir kämpfen heute, dass man ganz oft, das ist dieses böse Canceln, dass man zwar eine Meinungsfreiheit will und dass man sicherlich Recht hat zu sagen, es gibt unsagbare Dinge, das stimmt. Na, das sind eben genau die unter dieses im Strafgesetzbuch, damit geregelt sind. Aber man muss sich kritisch auseinandersetzen können und man muss eben auch Aussagen zulassen, um eben einen Diskurs überhaupt zu ermöglichen. Das Problem ist aber heute, und das haben wir ja schon festgestellt, und das ist, denke ich, das, warum ganz oft versucht wird, das Ganze zu unterdrücken, dass diese Diskursfähigkeit in der Gesellschaft in den letzten Jahren unwahrscheinlich abgenommen hat. Ne? Also dieses faktenbasierte Diskutieren, das sich auch mal überzeugen lassen von was, oder einfach nur zusammenkommen, Meinungen austauschen, die stehen lassen können, weil jede gesagte Meinung wirkt ja irgendwie auf mein Gegenüber. Und das ist irgendwie verloren gegangen und darum denke ich, dass ganz oft derzeit versucht wird, eben besonders antisemitisch, rassistische, alles was gegen die LGBTIQ+-Geschichten und Community geht, von einigen als unsagbar darzustellen. Das ist eben nicht so. Und das hat dieser Medienforscher eben genauso gesagt. Er sagt, wir müssen aufhören, immer alles als unsagbar zu titulieren, denn einfach laut Strafgesetzbuch sind sie es nicht. Deswegen sind es auch Posts, die nicht gelöscht werden, man kann sie gerne anzeigen, aber es passiert nichts.
Ja.
Na, es passiert halt strafrechtlich in diesem Moment gar nichts. Und das hat einen guten Grund. Und das wirkt auf beiden Seiten immer so, ich darf nichts sagen, meine Meinung ist eingeschränkt. Und das musste ich jetzt auch an den letzten Tagen, Wochen erst reflektieren, weil ich auch der Meinung bin, ja, man hat das einfach nicht zu sagen, man hat nicht rassistisch zu sein. Das ist richtig, das hat man nicht zu sein, aber ich kann halt jemanden nur davon überzeugen, dass das nicht der Fall ist, wenn ich ihn erstmal lasse und etwas sagen lasse, was ich mit ihm dann entsprechend aber auch bereden kann. Weil wenn ich es immer sofort unterdrücke, dann habe ich ein Problem. Die andere Problematik ist, er muss aber auch dazu bereit sein, ein Stück an sich zu arbeiten und zu sagen, ja, eigentlich gute Punkte, vielleicht hat er recht. Ne? Vielleicht sind nicht alle POCs schlechte Menschen, so wie ich das sehe. Also nicht ich, sondern ich spreche jetzt aus der dritten Person. Und da habe ich halt Angst derzeit, dass uns das komplett verloren geht und wir genau in diesen Strudel reingehen, dass so Meinungen fest zementiert sind, dass die in so einer Art, blinden Wahn am Ende wieder führen, der einfach dafür sorgt, dass wir überhaupt gar nicht mehr miteinander sprechen am Ende. Und es eigentlich, wie gesagt, ein Strudel ist, der immer weiterführt.
Ja, und das ist nämlich zum Beispiel, das sehe ich in vielen Fällen so, du hast es angesprochen, LGBTQ, was sich in Israel abspielt, Ukraine, du darfst ja nur in eine bestimmte Richtung reden. Und alle, die sich dieser Meinung nicht anschließen, werden in ihrer Meinung eigentlich verfestigt über den, über das Ausspracheverbot. Und das ist nämlich, glaube ich, meine Sache.
Du wirst halt sofort in eine Schublade geschoben. Ne?
Genau. Und das ist das, wo ich sage, zum Beispiel.
Geframed.
Für mich ist das zum Beispiel, du weißt, meine Meinungen ab und zu sind nicht am öffentlich verträglichsten.
Jo.
Und ich merke das bei mir selber. Ich bin kein Rassist, aber bestimmte Meinungen, die ich habe, würden heutzutage als Rassist gelabelt werden. Und für mich ist es mittlerweile so weit, dass ich da bestimmte Meinungen verhärten, persönlich. Oder B, ich mich überhaupt nicht traue, mit jemandem auszusprechen auf eine öffentliche Art und Weise und dadurch, dass dann naja, sich auf einer persönlichen Art und Weise verheizt sich das dann. Und eventuell hast du dann auf einer politischen Basis oder auf einer persönlichen Basis dann dieses Gruppenfühlungsgebild, wo, wenn du dann eine Gruppe findest, die mit dieser Meinung konkret umgehen kann, wo du dann diskutieren kannst und dich drüber aussprechen kannst, naja, dann hängst du dich diesen Gruppen halt an. Ist nicht so, dass ich mich jetzt Rechtsrassisten anhänge oder so. Das ist nicht die Aussage, die
aber ich jetzt treffe, halt sondern deine Gruppe,
man zu der du gehörst. Genau. Und diese Art der Bewegung führt dann zu diesen Untergrundstiftungen, wo sich dann bestimmte Gruppen bilden und sich eine Gesellschaft nicht im Öffentlichen, sondern halt im Zurückgezogenen langsam verändert, verhärtet in ihrer Meinung und dann eventuell kommt es dann zum Überkochen.
Genau, und wir haben ja zurzeit wieder, dazu kommt natürlich, dass du vor allem in der rechten Szene natürlich einen unwahrscheinlich smarten Grundansatz hast, eben mit der neuen Rechten, mit den Identitären, die sehr kopflastig arbeiten, die alles, also primär erstmal alles aus dem Dritten Reich ablehnen. Ne? Antisemitismus ist verpönt. Wir hatten das schon mal in einem Podcast, dass eben nicht mehr Juden das Feindbild sind, sondern eben Moslems. Man hat das einfach nur getauscht und entsprechend sie diffamiert. Und dann spielt es halt auch keine Rolle, ob das jetzt ein Moslem aus Indien ist oder ob das ein Moslem aus der arabischen Halbinsel ist. Ist ein Moslem und der ist böse. Ob das ein Moslem ist, der in Frankreich geboren ist, ist auch völlig egal. So wie es eben damals auch, wie es genauso mit den Juden gemacht wurde. Und ich habe jetzt erst, wir hatten in Bautzen den Christopher Street Day. Das ist vor ein paar Tagen gewesen, jetzt am Wochenende. Die durften ihre Parade machen. Und dann wurde abgebrochen. Also die Party danach etc. wurde komplett gestoppt, weil 800 Rechtsradikale sich in Bautzen zusammengefunden haben, um diesen Christopher Street Day zu stürmen. Und die Polizei Bedenken hatte, dass das so zu sichern ist. Und deswegen mussten die komplett den Rest des Tages absagen. Es wurde gecancelt und alle durften wieder nach Hause fahren oder nach Hause gehen. Und da standen 800 gewaltbereite Rechtsradikale da und haben Stimmung gegen queere Menschen gemacht. Einfach nur, weil sie sind, wie sie sind.
Ja.
So, das ist genau das, also das kann man mit dem Rassismus gut vergleichen, der quasi im Dritten Reich passiert ist, ne? Weil du tauschst die Gruppe wieder nur aus und du hast
das neue Feindbild.
Genau, weil gibt es in Parteien wie der AfD und so, gibt es natürlich Menschen mit Migrationshintergrund. So. Aber es gibt ja auch Migrationshintergrund, der anderen gegenüber rassistisch eingestellt sein kann. Ja, ich kann migrantischer Vietnamese sein, der trotzdem ein Problem mit homosexuellen Transmenschen oder eben Moslems hat. Und man hat einfach seine Feindbilder in Anführungsstrichen verändert. Und heute hat man ja eine deutlich größere queere Community, die, also größer ist die deswegen nicht. Also es gab genauso vor 80 Jahren oder 100 Jahren unwahrscheinlich viele queere Menschen, nur konnte man es halt gesellschaftlich primär schon mal gar nicht zeigen. Ja. Es war strafbar und verpönt. Nichtsdestotrotz gab es genauso Transpersonen.
Ja, aber das ist dann jetzt eigentlich
man lebt sogar heute anders aus. Ja, man lebt das heute anders aus, öffentlicher, und dadurch hast du sofort ein Feindbild.
Das ist mehr oder weniger der dritte Grund, den du jetzt anbringst, dass sich auch das gesellschaftlich ganz anders verändert hat und heutzutage bestimmte Sachen noch öffentlicher in der Diskussion stehen oder im Vorbild, die sowas natürlich anstacheln können. Damals war es nur, naja gut, was heißt nur? Religionen und bestimmte Völkergruppen. Jetzt haben sich diese Völkergruppen noch vermehrt und dadurch hast du noch ein größeres Bild, was angegriffen werden kann unter dem Stichwort Rassismus.
Ich finde das ganz, ganz interessant, weil, wenn du es mitgekriegt hast, die Boxerin Imane Khelif aus Algerien, die ja ein Mann sein soll, ist ein, ein Transmann,
ja.
Also was er nicht ist, ne? Das, die typische rechte Bubble schreibt, das ist ein Transmann, die hat einfach nach 46 Sekunden gegen ihre italienische Kontrahentin gewonnen. So, und ja, es mag sein, sie hat recht markante Gesichtszüge, aber sie kommt aus Algerien, ist Muslima. In Algerien eine Transperson zu sein, funktioniert schon mal gar nicht. Mhm. Das heißt, die ist als Mädchen geboren, ist als Mädchen aufgewachsen, ist Boxerin geworden. Und ja, man hat festgestellt, dass sie ein XY-Chromosom hat. Aber es gibt genauso Frauen, die ein XY-Paar haben. Und es wird sofort gesagt, das ist ein Mann. Nur weil sie verdammt gut geboxt hat. Und das macht sie schon seit Jahren. Sie ist in Algerien im Boxverband als Frau anerkannt. Alles ist super. Alles sportlich korrekt. Und es ist schlimm genug, dass man sich heutzutage... Serena Williams übrigens, genau das gleiche Spiel, wurde, weil sie so gut Tennis spielt, irgendwann vorgeworfen, sie wäre ein Mann.
Die Story habe ich schon mehrmals gehört.
Genau. Und das gleiche Spiel haben wir jetzt bei der Imane Khelif. Und ich denke mir, wo sind wir denn hingekommen, einer Frau, die gut boxen kann, abzusprechen, dass sie eine Frau ist, weil sie eben dem Schönheitsideal einer Frau, wie einige Medienschaffenden oder in Anführungsstrichen Journalisten, nicht entspricht. Und schon kriegst du eine Schublade. Männern passiert das nicht. Und das Problem, was wir jetzt haben, ist, dass das natürlich in sozialen Medien massivst ausgetragen wird. Und
ja, gut, das ist vielleicht das andere Problem, das du vielleicht auch gerade anbringst, ist, wie geht heutzutage die Diskussion oder wie findet heutzutage eigentlich diese Diskussion statt? Und diese Diskussion findet eigentlich nur noch auf sozialen Medienblöcken statt, wo Leute eigentlich nicht mehr richtig miteinander diskutieren, sondern was du und ich machen gerade, ist eine Diskussion. Wir tauschen Ideen live miteinander aus und auf den Ideen, die ausgetauscht werden, wird aufgebaut und ein Gespräch entwickelt sich. Was du auf den sozialen Medien hast, ist ja eigentlich nur eine Seite, die sich auf einer bestimmten Richtung hin identifiziert, schlägt eine Aussage vor. Ich will nicht mal sagen, dass es Fakten sind, sondern es ist eine Aussage. Und eine andere Seite spricht sich dann im Sinne von einer Anschuldigung aus. Verstehst du, was ich meine? Dieser Diskurs, der sich abspielt, ist nicht mehr eine Reaktion auf das, was das Gegenüber gesagt hat, sondern ein Angriff darauf, was gesagt wurde, oder eine Beschuldigung oder eine, wie sagt man? Naja, eigentlich eine Beschuldigung oder eine Anschuldigung.
Genau, so einfach nur eine Aussage, die provoziert und fertig. Ja. Und ja, am besten und haltlos ist, aber das ist dir egal.
Und
du musst nur genügend
Reichweite generieren. Kommt, die Gegenseite kommt dann aber wiederum genauso zurück und es wird dort es wird nicht nach einem bestimmten Punkt gesucht oder nach einem Aha-Moment. Es wird einfach nur sich gegenseitig mehr oder weniger angebrüllt. Und das ist die Art der Diskussion, die Menschen miteinander heutzutage haben, weil man sich nicht mehr von Person zu Person unterhält, sondern nur noch Gruppen oder es sind nur noch Gruppen, die sich mit Gruppen unterhalten. Und das kommt vielleicht auch dadurch, dass mal zum Beispiel LGBTQ. Ich finde es zum Beispiel persönlich krass in Kanada, dass es gesetzlich vorgeschrieben wurde, dass Pronouns benutzt werden müssen, wenn sich einer so identifiziert. Das sind für mich Eingriffe in die persönliche Freiheit eines Menschen. So empfinde ich das und da schließen sich andere Leute an. Genauso hat sich in den, naja, warte mal, ich hab hier steckt ein Gedanke dahinter. Genauso haben sich jetzt während der Zeit von Covid wurden den Menschen gesagt, ihr dürft nicht raus, ihr dürft nicht dies machen, ihr dürft nicht das machen, ihr müsst jenes machen, ihr müsst die Impfung nehmen, ihr dürft nicht da, 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 da. Ich glaube, vielleicht dieser Aufwachs führt daraufhin zurück, dass in den letzten Jahren Menschen sich durch die Regierung so beeinflusst fühlen, dass das jetzt eine Art der Gegenwirkung der jetzigen Politik, der jetzigen Gesellschaft ist. Das ist eine Aussage der Öffentlichkeit in dem Sinne, wir haben genug. Und die Strukturen, die von diesen Menschen angegriffen werden, oder die das eigentliche Feindbild geworden sind, sind diese Strukturen, die aggressiv von der Regierung unterstützt wurden. Und zu meinen Themen jetzt, zu den Beispielen, die ich angegeben habe, zum Beispiel, ich habe mich ja gegen das Impfen von Covid geweigert und wurde als Impfgegner vergolten und verachtet. Mhm. Und dementsprechend äußere ich mich gegen bestimmte Sachen der Regierung. Und auf derselben Art und Weise kann das zum Beispiel in Kanada als gutes Beispiel LGBTQ sein mit solchen Regierungsregelungen und Gesetzen, die verantwortlich, also die durchgesetzt wurden, dass sich jetzt die Öffentlichkeit so dagegen äußert mit dem Hass gegen diese Menschen und dass du dadurch eigentlich eine bestimmte Art des Rassismus unterstützt von der Regierung, ob das gewollt ist oder nicht, das kann ich dir nicht sagen. Soweit will ich nicht treten, aber es ist meines Erachtens nach ein Beiprodukt der Aktionen der Regierung. Das ist genau dasselbe wie zum Beispiel bei mir auf Arbeit.
Da wenn darf ich einen Punkt setzen?
Ja, Punkt setzen. Setz deinen Punkt. Nee,
das ist mein Gedanke. Es ist nicht das Problem der Regierung. Die Regierung hat auf die Bedürfnisse einer Gruppe reagiert. So. Ja. Und deswegen ist nicht die Regierung schuld, sondern es ist die Unfähigkeit von Menschen, eine Veränderung zuzulassen. Wie schlimm ist es gewesen? Also, ne, es gibt die Anreden Herr, Frau und früher gab es Fräulein. Mhm. Fräulein sagt man nicht mehr. Mhm. So. Ja. Warum? Weil man damit Frauen in zwei Klassen aufteilt. Verheiratete Frauen und unverheiratete Frauen. Mhm. So. Das ist unfair den Frauen gegenüber, ganz klar. Mhm. Aber es gab genügend Menschen, die gefragt haben, warum? Ist das nicht so schlimm? Die sollen sich nicht so haben. Mhm. Doch. Frauen empfinden das schlimm, dass man unterscheiden muss zwischen diesen zwei Stati einer Frau. Aber ein Mann, der unverheiratet ist, der bleibt Herr. Mhm. Und da sehe ich das.
Geiles Beispiel.
Ja, und dann sehe ich das eben gar nicht so dramatisch, dass man als Regierung sagt, passt auf, wir haben auf eine nicht kleine Gruppe von Menschen reagiert, die das Recht fordert, dass man sie mit einem bestimmten Pronomen anspricht. Mhm. Weil das Spannende in Kanada ist ja, dass ihr Natives habt. Mhm. So. Und die Natives haben wie lange dafür gekämpft, bestimmte Rechte zu haben?
Ja, das hält immer noch an sogar.
Genau, und das hält noch an.
Ein noch nicht beendet,
und warum?
Noch nicht beendeter Schrei.
Und warum? Weil ich als Invasor in ein Land gekommen bin, wo schon Menschen gelebt haben, die noch keine Musketen hatten, die ich unterdrücken konnte. Und jetzt brauchen wir 150 Jahre, 200 Jahre, um den Schritt für Schritt, also ihr, mal irgendwelche Rechte zu geben. Und die Regierung fördert damit nicht irgendeinen, also vielleicht, ja, wenn man es umdreht, könnte man sagen, die Regierung hat das ein Stück gefördert, indem sie den Leuten einfach mal Rechte gegeben hat und gesagt, passt auf, wir hören euch. Und jetzt stoßen sich andere daran, die sagen, ich will nicht, dass ein Mann sich als Frau identifiziert. Nein, er identifiziert sich nicht als Frau, er ist eine Frau, aber in dem Beispiel vielleicht mit dem falschen Geschlechtsorgan. Weil das persönliche Geschlecht und das, was eben biologisch in dem Fall an dir dranhängt, kann ja komplett konträr sein. Ist einfach so. Deswegen habe ich auch gesagt, es gibt halt Frauen, die mehr Chromosomen haben als nur XX, sondern die eben ja, tatsächlich genau XY haben. So wie man irgendwann festgestellt hat, dass Menschen in der Kriminalistik zum Beispiel das Sperma eines Mannes eine andere Blutgruppe haben kann als die eigentliche Blutgruppe des Mannes, die im Blut nachweisbar ist. Das wusste man nicht. Ist es ein geringer Teil der Bevölkerung, der das hat. Und dadurch sind zum Beispiel Serienkiller durch die Lappen gegangen, weil man hat da damals nur nach Blutgruppen gesucht und hat natürlich gesehen, da ist AB. Ja, man hat nach einem AB-Mörder gesucht, einem Vergewaltiger, aber musste später feststellen, dass diese beiden, also Sperma und das Blut, unterschiedliche Blutgruppen haben. So. Ja. Und das musst du Menschen erstmal klar machen, dass es diese Anomalien gibt. Und es ist so schwer für Menschen, für viele Menschen, wie es aussieht, das sich einzugestehen, dass es eben anders ist, als sie es noch vor 40 Jahren in der Schule gelernt haben. Es gibt nur XY. Also XX, XY. Mehr gibt es nicht. Doch, es gibt mehr. Na, die Wissenschaft hat sich ja weiterentwickelt. Niemand regt sich darüber auf, dass es mittlerweile wie viele Elemente im Periodensystem gibt. 120 mit den ganzen Kurzzeitelementen, die nur kurze Zeit stabil sind. Das interessiert kein Schwein. Niemand interessiert, dass es da hinten irgendwelche Rattenschwänze und Wurmfortsätze gibt. Aber man regt sich darüber auf, dass man feststellt, Männer können zwei verschiedene Blutgruppen haben und es gibt mehr Chromosomenpaare als nur zwei.
Mir ist jetzt, als du gerade geredet hattest, ist mir ein Gedanke durch den Kopf gegangen zum Thema Rassismus. Kann es auch sein, dass wir gerade durch ein Zeitalter gehen, in dem sich der Rassismus auch umentwickelt und wir uns gesellschaftlich umentwickeln, dass das ein Beiprodukt ist, was sich gerade klären muss in der menschlichen Bevölkerung im Sinne der globalen Verbreitung. Also was ich sagen will, ist, vor tausenden von Jahren warst du als wir noch als Neandertaler rumgerannt sind in der Savanna, wann war das? Wie auch immer. wie lange das noch her sein mag. Auf jeden Fall, da konntest du ja nur rassistisch gegenüber vom Prinzip, sagen wir mal, einem Radius von 100 Kilometern sein.
Genau. Der andere Stamm, du bist Rassist gegenüber dem anderen Stamm gewählt.
Genau. Dann hat sich die Bevölkerung so weit verbreitet, dass aus Stämmen, Tribes oder wie sagt man?
Kulturgruppen gehabt.
Ja, oder es haben sich Kulturen aus den Stämmen entwickelt, die eventuell zur Staatenbildung führten. Und In dem Sinne hat sich eigentlich immer ein kleiner Rassismus in größere Gruppen gemacht. Bis es sich jetzt im 19. Jahr oder im 20. Jahrhundert ging es dann um komplette Völkergruppen. Und jetzt hat sich das, um auf unsere Diskussion hier auch reinzugehen, jetzt hat es sich so weit verbreitet, dass es nun mittlerweile Geschlechter und politische Ideen geworden sind. Also man geht nun mittlerweile auch.
Verhindert hat, ja.
Genau. Und was ich eigentlich sagen will, ist, kann das sein, dass den Rassismus, den wir heutzutage noch erleben, die letzten Barrieren sind, die noch gebrochen werden müssen, gesellschaftlich, bevor die Menschheit so diesen Sprung zu einer globalen Zivilisation schafft. Dass diese früheren Arten des Rassismus, dass sich das einfach erstarken muss in der jetzigen Gesellschaft, um eventuell zu einem besseren globalen Zusammenführen. Verstehst du, worauf ich hinaus will?
Guter Punkt. Der ist wirklich nicht schlecht, ja. Man muss immer... Ja, es musste eine schwarze Frau im Bus vorn sitzen wollen, damit der Rassismus in den USA maßgeblich angegangen wird, dass es immer diesen Gesellschaftskampf gibt. So, dann versuche ich wieder einzuhaken. Wir hatten nämlich ein kleines technisches Upsi, einen technischen Wackelkontakt oder so.
Technical difficulties, ja.
Genau. Ich war stehen geblieben, dass es so diesen gesellschaftlichen Kampf geben muss und dass diese Gesellschaft in Europa jetzt als Ganzes gesehen wird. Ne? Europäer sind Europäer. Deswegen gibt es dieses Arier-Thema nicht mehr, sondern der Europäer, der westlich-katholisch oder christlich geprägte, kämpft gegen den Moslem. Und gleichzeitig kämpft er gegen eben LGBTQI+-Personen, die sich fälschlicherweise als etwas identifizieren, etwas Abnormes sind. Und das muss normalisiert werden. Und deswegen zum Beispiel 800 Rechtsradikale auf einem CSD in Bautzen, die dort dann teilweise um ihr Leben fürchten müssen. Also die CSD-Partygäste im Vergleich zu den 800 Nazis oder Faschisten. Nazis ist schwierig, weil viele wollen den Nationalsozialismus nicht mehr zurück, aber da können wir mal noch eine Folge zu machen. Und wie du sagst, ja, wahrscheinlich ist das nochmal jetzt wieder so eine, und das würde wieder passen, diese Umbruchszeit von diesen vier Generationen, die man hat, 80 years, 100 years later, hast du diesen gesellschaftlichen Umbruch. Also erstmal baut sich wieder so eine Spannung auf. Es kommt zu wirtschaftlichen Problemen. Das befördert wiederum natürlich auch einen Rassismus. Ausländer sind schuld und. Dann sucht man sich noch Nebenschauplätze. Ich meine, wenn wir zurückgehen, im Nationalsozialismus waren auch nicht nur die Juden schuld, sondern Freimaurer und andere farbige, also People of Color waren alle schuld an der Verkommenheit der Gesellschaft. Und das haben wir jetzt auch. Es baut sich wieder so auf und dann muss es erst diesen Knall geben, diesen gesellschaftlichen Zerwürfnis, was zu einem Umbruch führt. Und entweder eskaliert es halt komplett oder, naja, man schafft es eben, in den USA dauert dieser Kampf, das muss man ja ganz ehrlich sagen, dieser Kampf von People of Color ja immer noch an, gleiche Löhne zu erhalten. Das Problem, was wir hier mit Männer- und Frauenbezahlung haben, haben ja in Amerika ja immer noch Menschen Menschen mit einer Hautfarbe, mit einer dunklen Hautfarbe, verdienen immer noch weniger als ihr weißes Äquivalent im selben Job. Und dieser Kampf dauert deutlich länger, als das zum Beispiel über so ein gesellschaftliches K.O.-Ereignis wie ein Krieg passiert. Also auch da hast du dann den Lernprozess, so ein etwas längeres Learning, aber ich denke, das ist halt, wie gesagt, so ein K.O.-Erlebnis im Vergleich zu einem stillen, langsamen und langsam lauter werdenden Kampf, wie es eben über Menschenrechtsaktivistengruppen in den USA war, Martin Luther King, Black Panther und so weiter und so fort, bis es dann irgendwann zu einem Kipppunkt kommt, wo das akzeptiert wird, was da passiert und genügend Menschen überzeugt wurden, dass das eben nicht abnorm ist, dass es keine abnormen Menschen sind. Das ist ein guter Punkt, dass wir hier in so einem gesellschaftlichen Umbruch, in so einer gesellschaftlichen Umbruchzeit leben.
Vielleicht ist das auch, wie du gerade sagtest, damit zusammenhängt, dass man halt diese vier, sagen wir mal 80 bis 100 Jahre hat, diese vier bis fünf Generationen, wo einfach Sachen, die wir aus der Vergangenheit lernen müssten, vergessen werden, weil dieser Informationsaustausch, der live stattfindet mit Familien und First-Hand Witness, also Augenzeugen, ganz anders da aussieht. Ich glaube, für mich ganz ehrlich, ich glaube, was wir halt gerade sehen, ist vielleicht die letzten Zeichen, bevor gesellschaftlich, so wie wir uns gerade entwickeln, diese globale Zivilisation entsteht, aus einem solchen, wie sagt man, aus einer solchen Krise.
Mal kurz noch einen Gedanken aus der Bubble westliche Länder raus, hin zu solchen, wir bringen es einmal gerne, östliche Autokratien. Also guck dir jemand an wie Orban in Ungarn, guck dir jemand an wie Russland, Putin, guck dir jemand an wie Xi Jinping in China, die natürlich ein großes Problem damit haben, dass es gesellschaftliche Umbrüche gibt, in Russland homosexuell sein Verbrechen, zählt immer noch als sodomistischer Akt, und dort sich an diesen Wertvorstellungen geklammert, also wird sich daran geklammert, die eben nicht aus diesem, die diesen Umbruch nie hatten. Die hatten diesen gesellschaftlichen Umbruch nie und bewegen sich dort nicht weiter. Die Szene ist riesig, aber es ist halt unwahrscheinlich gefährlich, das offen zuzugeben.
Ich glaube, ganz ehrlich, die nächste Entwicklung ist mehr weg von Regierung. Ich glaube, das werden mehr, wie beschreibt man sowas? Ich glaube, die nächste Entwicklung, die wir durchmachen, ist, dass Nationen sich auflösen werden und es wird mehr im Sinne von Handelsblöcken. Und diese Handelsblöcke werden sich dann eventuell umverändern, je nachdem der Erfolg von einem oder dem anderen Block. Und eventuell zu einer, ich will mal sagen, zu einem globalen Multikonglomerat sich umentwickelt, wo wir als Menschen eigentlich nicht von Regierungen gesteuert werden in diesem Sinne, sondern nur einer Firma anhängig sind.
Also das ist jetzt aber schon sehr libertär gedacht, ne?
Eher nicht. Das ist nicht libertär. Das ist mehr, noch mehr Kontrolle. Die Staaten.
Das ist aber libertär. Genau das ist das. Es ist nicht liberal. Das ist ein Unterschied bei euch. Libertär ist das, was Musk möchte. Staaten sind scheiße. Regierungen sind scheiße. Ein CEO ist viel cooler. Was wir schon mal hatten, dass du im Namen der Firma natürlich auch einen Krieg anfangen kannst, weil du brauchst das Kupfer vom Nachbarn. Aber natürlich kann das auch demokratisch funktionieren, indem eben auch die EU-Staaten sich ja irgendwann dazu entschieden haben, ein viel engeres Bündnis miteinander einzugehen und eben in der EU, in dem Gebiet, eine gleichmäßige Gesetzgebung zu haben. Vorbild USA. Du hast deine einzelnen Staaten. Und genau genommen, das versteht man eigentlich immer falsch, hat ja jeder Staat in den USA unwahrscheinlich viel Macht.
Mhm.
Na, also jeder Staat für sich kann entscheiden, ob er Abtreibung zulässt oder ablehnt oder unter Strafe stellt. Das wäre bei uns unmöglich, dass Sachsen sagt, ja, Abtreibung gehen. Thüringen sagt, nein, funktioniert nicht. Da ist ja der Machtfokus eingeschränkter. Deutschland an sich könnte sagen, ja, wir lassen das zu. Frankreich könnte sagen, nein, wir lehnen das ab. Aber die EU gibt eben dieses Dach, so wie der Präsident, beziehungsweise ja die US-Regierung am Ende, so ein, naja, eigentlich sind die nur dieses Bindegewebe, was diese wie viel sind es, 52 Staaten, zusammenhält.
52.
Und sich das eben noch ausweitet, dass sich eben, wie du sagst, solche Blöcke entwickeln, die schon gesellschaftlich quasi in der nächsten Stufe sind oder im diesen Gesellschaftsrassismus, der sich immer wieder verändert, wird gerade festgestellt, dass es ja so ein wandelndes Objekt ist. Man sucht sich neue Feindbilder, man sucht sich neue Objekte, auf die man Rassismus anwenden kann und sich dann zusammenschließen und dann hast du die anderen, die eben genau so ein Konglomerat bilden und vielleicht trotzdem noch Staaten sind, aber mehr als Einheit funktionieren.
Mhm.
So eine China, Russland, Nordkorea, Kooperative oder irgendwie sowas, die eben, sag ich mal, gesellschaftlich, wirtschaftlich verbunden sind, sozialistisch, kommunistisch. Mhm. Und dann hast du die westlichen Staaten oder westlich, muss man in Anführungsstrichen setzen, die in weiten Teilen eben die kapitalistisch geprägt sind, aber gleichzeitig es geschafft haben, eben bestimmte gesellschaftliche Schranken hinter sich zu lassen oder zu überwinden und noch stärker miteinander arbeiten. Ich bin gespannt, wo es hingeht.
Big Kaboom first.
Da wir in ungefähr 15 Jahren immer noch diesen Podcast machen werden, können wir uns überlegen, dass wir Folge 36 oder 37, ich weiß gerade gar nicht, wo wir sind, wieder nochmal anhören müssen und sagen, damals, Robert hat es gesagt.
Called it.
In diesem Sinne, es war ein Fest, mit dir zu sprechen. Ich schneide unsere Episode schön zusammen, nachdem wir hier einen technischen Kurzausfall hatten. Yeah. Und wünsche allen Zuhörern einen schönen Morgen, schönen Tag, schönen Abend. Und wir hören uns kommende Woche wieder.
Ja.
In diesem Sinne. Danke, Robert.
Ade.
Danke an alle da draußen.
Danke, Patrick.
Macht's gut. Ciao, ciao.
Danke euch allen. Ciao, ciao.
Informationen oder Artikel zu den heutigen Themen setzen wir euch natürlich so weit wie möglich in die Shownotes. Wie immer versuchen wir diese dann, um beide Seiten beleuchten zu können, mit europäischen und amerikanischen Quellen zu füttern.